was bildet ihr euch eigentlich ein? Was bildet ihr euch ein? Hakt bei euch? Ja, mir ist schon klar, dass wenn ein Häfele an einem Sonntag im Februar 22 seine Predigt so beginnen würde, dann wäre es wahrscheinlich das letzte Mal, dass er hier gepredigt hätte. Und doch ist es genau die Frage, die uns in dem Text entgegenkommt, mit dem wir uns heute zu beschäftigen haben. Was bildet ihr euch eigentlich ein? Eine echte Zumutung. Da war dieses kleine Volk damals in der Antike im Orient und es unterschied sich so krass von allen Völkern drumherum. Da war diese merkwürdige Religion, dieser seltsame Glaube an einen unsichtbaren Gott. Alles war anders wie bei allen anderen. Und einerseits fand man das auch irgendwie cool im Volk, so dieses Anderssein, nicht wie die anderen sein. Aber dann war es doch immer wieder so, dass man sich doch lieber angeglichen hat. Dass man die Maßstäbe, die man in der Umwelt wahrnahm, doch irgendwie besser fand. Dass das doch irgendwie attraktiver wirkte. Lieber so zu sein wie alle anderen, sich nach den gleichen Maßstäben auszurichten, nicht dieses Merkwürdige. Und darum passierte genau das immer wieder. Obwohl man dieses besondere Volk war, obwohl man diesen besonderen Glauben hatte, so anders war, man glich sich immer wieder an. Man wollte lieber so sein wie die anderen. Die gleichen Maßstäbe, die gleichen Dinge, die was zählen, gleich sein. Und immer wenn das geschah, dann traten sie auf, die Propheten. Und sie kamen mit einer Botschaft von Gott. Und diese Botschaft hatte im Grunde immer zwei Teile. Der eine Teil war, ich sag euch, was nicht Sache ist. Und der zweite Teil war, und dann sage ich euch, was Sache ist. Und genau das kommt uns heute auch in unserem Text entgegen. Und ich sage es Ihnen gleich, es wird richtig ungemütlich. Haben Sie heute am frühen Sonntagmorgen schon den Mut, sich herausfordern zu lassen? Darum geht's. Also zunächst mal geht es darum, was nicht Sache ist. Und wir lesen in Jeremia 9, Vers 22 bis 23. Und ich sage es für die Konfis extra nochmal, Jeremia 9, Vers 22 bis 23, denn die müssen das aufschreiben. So spricht der Herr. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Haben Sie das auch gerade gehört? Dieses laute Rasseln? Ja, das waren all die Rollläden, die gerade runtergegangen sind. Beim Hören dieses Verses. Ich weiß nicht, wer es war, aber ich habe ganz viel Rasseln gehört. Und ich bin nicht mal so ganz sicher, ob es nicht in meinem eigenen Kopf war, dass da was runtergerasselt ist. So spricht der Herr, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Ein Vers wie eine Abrissbirne. Da wird eben mal kurz so weggefegt, was doch eigentlich richtig gut ist. Wo ist denn das Problem? Weise sein. Stark sein, reich sein, das sind doch alles gute Dinge. Ja, und jetzt ist das wieder irgendwie schlecht. Typisch. So typisch fromm halt. Und dann nicken wir so dazu, aber die Umwelt um uns herum sieht, dass wir ja doch auch Weise sein gar nicht so schlecht finden und stark sein auch nicht und reich sein schon gar nicht. Und darum habe ich so die Befürchtung, dass nicht nur bei den Menschen da draußen erstmal ein Rollladen runtergeht, sondern sogar bei dem einen oder anderen von uns. Aber was ist denn eigentlich hier gemeint? Holen wir das doch mal in unsere Welt und ich versuche das mal mit unseren Worten zu sagen und unsere Worte sind ja eher schwäbisch und dann würde es vielleicht sich so anhören, ein Käpsele, rühme sich nicht seiner Käpseligkeit, das gibt es glaube ich nicht das Wort, aber was soll's. Ein Großkopferter. Das muss ich erklären für die Menschen, die nicht aus Württemberg sind. Das sind nicht Menschen, die einen großen Kopf haben, aber die meinen, sie wären der Kopf von allem. Ein Großkopferter rühme sich nicht seiner Großkopfigkeit. Und jetzt hoffe ich, es geht nicht schief. Ein S-Klasse-Fahrer rühme sich nicht seines S-Klasse-Fahrens. Das Problem, liebe Gemeinde, ist nicht, dass Menschen weise sind. Das Problem ist auch nicht, dass einer stark ist, dass einer mächtig ist. Das Problem ist nicht, dass einer S-Klasse fährt. Das ist nicht das Problem. Das sagt der Text ja gar nicht. Er sagt ja nicht, das sind lauter schlechte Dinge, hütet euch davor. Sondern, was er sagt ist, rühme dich nicht deswegen. Und jetzt müssen wir kurz ein bisschen Hebräisch machen. Tut mir leid, aber an dieser Stelle steht im Hebräischen ein Wort, das Sie, auch wenn Sie kein Wort Hebräisch können, alle kennen. Da steht nämlich das Wort Halal, Halleluja. Da kommt es her. Und wenn wir es mal ganz platt sagen, dann sagt uns Gott, singt euch nicht euer eigenes Halleluja, weil ihr weise seid. Weil ihr stark seid, weil ihr reich seid. Das ist das Problem. Wenn man sich sein eigenes Halleluja singt, weil ich ja so reich bin, weil ich ja so stark bin, so mächtig, weil ich ja so viel Kohle habe und weil ich so wahnsinnig schlau und gebildet bin. Denn wenn ich das tue, wenn ich mein eigenes Halleluja singe, dann geht mir etwas verloren. Es geht mir nämlich der Maßstab verloren. Der Maßstab dafür, wie wichtig und wie gut und wie entscheidend diese Dinge sind. Also die Älteren unter uns erinnern sich noch an diese Werbung. Ja? Mein Haus, meine Yacht, mein Auto, wer weiß das noch? Ja? Lang ist her. Da zeigt einer ganz stolz das, was er erreicht hat, natürlich nur mit Hilfe seiner, keine Ahnung, was war das, eine Versicherung, eine Bank. Da zeigt einer, was er geschafft hat. Er rühmt sich, er lobt sich selber. Was für ein toller Hecht bin ich. Als ob das Dinge wären, die einen Wert in sich hätten. Und da ist das Problem. Denn alles das, es ist nicht schlecht, aber es hat keinen Wert in sich. Und es gibt für jeden Menschen, für absolut jeden, da ist keiner außen vor, einen Punkt, an dem das unmissverständlich und gnadenlos deutlich werden wird. Nämlich in dem Moment, wo ich in einem Sarg liege. In einem Sarg ist der Weise kein Haar anders dran als der Dumme. Der Gebildete nicht besser dran als der Ungebildete. Und auch der Allermächtigste verwest nicht langsamer als der Allerschwächste. Und der Allerreichste in seinem goldenen Sarg, in seiner Riesenpyramide, gammelt genauso vor sich hin wie der Allerärmste. Rühmt euch nicht. Singt euch nicht euer eigenes Halleluja, nur weil ihr weise, stark und reich seid, weil dann verliert ihr den Blick dafür, was der Maßstab ist. Und ihr verliert aus dem Auge, worum es wirklich im Leben geht. Weil das Leben am Sarg nicht endet. Darum geht's. Es geht nicht darum, dass diese Dinge schlecht sind. Es geht darum, welchen Platz sie in unserem Leben haben. Und ganz ehrlich, die Rollläden sind noch unten, oder? Oder haben Sie den Mut gehabt, so ein bisschen hochzuziehen, so nur die Ritzen, dass man durchgucken kann und sich dem wirklich stellen? Und dann geht es weiter in unserem Text mit einem winzig kleinen Wort im Hebräischen. Das ist eigentlich nur ein Buchstabe. Und es heißt aber, sondern, stattdessen. Gott haut ein Aber raus. Statt euer eigenes Halleluja zu singen, macht doch was anderes. Aber, und jetzt geht's weiter. Wer sich rühmen will, wer sich sein eigenes Halleluja singen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kennt. Dass ich nämlich der Herr bin der Barmherzigkeit und Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Das lese ich nochmal. Wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin. Der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Rühmen ist erlaubt. Sich sein eigenes Halleluja singen ist erlaubt. Wenn ich es über die richtigen Dinge singe. Und was ist das jetzt? Und jetzt kommt eine Aussage, die natürlich steil ist. Wer Gott kennt, der ist klug. Und wer klug ist, kennt Gott. Und das ist eine Kernaussage der Bibel, die immer wieder kommt. Der Anfang aller Weisheit, der Anfang aller Klugheit ist Gott. Und wer das nicht begreift, der wird sich in seiner Klugheit, in seiner Weisheit verlieren, weil er den Maßstab verliert, weil er den Bezugspunkt verliert. Und dann wird es diesseitig, dann wird es so, dass es vielleicht gewaltig ist. Groß, spannend, was weiß ich, aber es endet spätestens in diesem Sarg. Und nur der, der Gott kennt, der ist wirklich klug. Denn der kennt den, bei dem die Maßstäbe zurechtgerückt werden, bei dem alles seinen Bezug findet, bei dem die Dinge ihren richtigen Platz bekommen. Und dann nennt Gott drei Maßstäbe, seine Maßstäbe, die für ihn wichtig sind. Und das ist total spannend in diesen zwei kurzen Versen, wie diese drei Maßstäbe Gottes gegen diese Maßstäbe gestellt werden, die in unserer Welt zweifelsohne die sind, um die sich alles dreht. Ruhm, Macht und Reichtum, ja, das ist es, worum es geht auf dieser Welt. Und wer hier nichts zu bieten hat, der ist arm dran in den Augen unserer Welt. Aber Gott stellt etwas ganz anderes daneben. Drei ganz andere Begriffe. Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit. Wer mich kennt, der ist klug, weil er versteht, dass es mehr gibt als Wissen, mehr gibt als Weisheit. Nicht, dass das schlecht ist, nochmal, das wird nicht gesagt. Aber es muss neben dem vielen Wissen, neben der Klugheit, neben der Weisheit dieser Welt, braucht es noch etwas anderes, es braucht Barmherzigkeit. Und gerade die, die so klug, so weise, so gebildet sind, sie brauchen ganz besonders viel Barmherzigkeit mit all den Unklugen, den Unweisen, den Ungebildeten. Es braucht viel mehr als Wissen. Es braucht mitleiden können. Es braucht den Blick für den anderen Menschen. Es braucht den Blick dafür, dass wir alle Menschen sind und dass wir alle in dieser Grube enden werden. Und dass es deshalb, so weise ich sein mag, weise ist, den anderen nicht aus dem Blick zu verlieren. Barmherzigkeit, Güte, den anderen nicht zu vergessen. Und gegenüber der Stärke steht das Recht. Das sind drei Begriffe, die hier im Hebräischen stehen, die sind riesig, die sind prall gefüllt mit Bedeutung. Aber dass hier die Stärke mit dem Recht konfrontiert wird, das sollte uns schon zu denken geben. Die Macht, die in dieser Welt ausgeübt wird von den Starken, von denen, die das Sagen haben, ganz egal, ob das in der Politik ist oder in der Wirtschaft oder in der Familie, wo es auch Herrscher gibt und Herrscherinnen. Und gegenüber der Macht und der Stärke, sagt Gott, gibt es so etwas wie mein Recht. Und wenn Gott von Recht spricht, dann ist klar, dass die Maßstäbe ganz andere sind. Und das zieht sich auch durch die Bibel und es zieht sich vor allem hindurch bis ins Neue Testament, bis zu Jesus. Wo immer klar war, natürlich gibt es Recht im Sinne von Gesetz, aber es gibt auch noch ein anderes Recht, das Recht der Liebe Gottes. Und wenn Gott Recht übt, dann geht es nicht um das Einhalten von Geboten allein, sondern es geht darum, dass Menschen leben können. Und Jesus hat das unnachahmlich deutlich gemacht bei dieser Geschichte, die Sie alle kennen, mit der Ehebrecherin. Da war völlig klar, was Recht ist. Recht war klar. Und Jesus richtet neben diesem Recht, das er kennt und das er beherzigt und das er befürwortet, noch das Recht der Liebe und der Barmherzigkeit auf. Das ist mein Recht, sagt Gott. Und ihr Starken in dieser Welt, ihr Mächtigen, die ihr die Gesetze macht, die ihr herrscht über andere, vergesst nicht, dass ihr dabei Recht handelt. Dass es Recht zugeht. Du, der du vielleicht nicht ein Herrscher bist, aber der du auch in diesem Leben unterwegs bist mit anderen Menschen, sieh zu, dass du Recht umgehst mit den Menschen. Und dann kommen noch die Reichen dran und denen steht gegenüber die Gerechtigkeit. Ich weiß auch nicht, also das ist auch so ein Punkt, der sich durchs Alte Testament durchzieht, der immer wieder vorkommt bei den Propheten und der auch bis ins Neue Testament sich durchzieht. Gott will, dass es gerecht zugeht auf dieser Welt. Das sagt er immer wieder und irgendwie haben wir das so vergeistlicht und ausgelegt und das ist alles auch nicht falsch, aber Gott will trotzdem, dass es gerecht zugeht und das sagt er dem Reichen. Ich will, dass es gerecht zugeht. Vergiss das nicht, du Reicher. der du nachher planst, in deinem goldenen Sarg, in deiner großen Pyramide zu liegen, begraben unter deiner S-Klasse. Vergiss das nicht. Es geht mir darum, dass es gerecht zugeht, auch schon hier auf dieser Welt. Das will ich, und er sagt, das gefällt mir. Das gefällt mir. Weisheit, Klugheit und Barmherzigkeit, Macht und Stärke und das Recht, Reichtum und Wohlstand und die Gerechtigkeit. Das müssen gar keine Gegensatzpaare sein, aber wenn das zusammenkommt, dann könnte es auf dieser Welt wirklich ziemlich ideal werden. Wenn der Weise barmherzig ist und der Starke und der Mächtige das Recht übt und der Reiche von seinem Reichtum gerecht abgibt, weitergibt. Also, ich habe es Ihnen gesagt, es wird ungemütlich. Und ich habe Sie gefragt, ob Sie den Mut haben, sich herausfordern zu lassen. Und dann muss ich mich natürlich auch gleich selber fragen, was bedeutet das denn jetzt für mich und wovon lasse ich mich denn herausfordern? Und ich würde sagen, ich entnehme dem heute Morgen drei Herausforderungen, mit denen ich zum Schluss noch ankommen möchte. Die erste Herausforderung, die ich merke, ist die Frage, sind meine Maßstäbe richtig gelegt? Worauf bilde ich mir was ein? Und bilde es mir so drauf ein, dass ich ganz vergesse, dass es alles keine Dinge sind, die ich mitnehmen werde, die mir irgendwie über dieses Leben hinaus einen Wert, einen Halt geben können. Und wozu führt das bei mir, dass ich auch in meinem Leben Dinge habe, denen ich viel zu viel Wert beimesse? Wozu führt es bei mir? Und nein, ich werde jetzt nicht nach Hause gehen und mein Haus verkaufen. Meine Frau wird beruhigt sein. Und nein, ich werde jetzt nicht nach Hause gehen und aufhören, mich zu bilden und zu versuchen, Dinge zu verstehen und weise zu sein. Und gut, mit der Macht, da weiß ich auch nicht so genau, wo ich die ausübe, aber ich will andere nicht unterdrücken. Nein, das will ich alles nicht. Aber ich will das schon nochmal neu für mich hören und mir sagen lassen, hey, überprüfe dich auch immer wieder, in dem, welchen Dingen du welchen Maßstab gibst, welchen Wert, welche Wichtigkeit. Das ist die erste Herausforderung, die ich wahrnehme. Und die zweite Herausforderung, die ich wahrnehme, kenne ich Gott eigentlich wirklich? Gott sagt, guck mal, das bin ich, der Gott, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt, weil das gefällt mir. Kenne ich Gott eigentlich wirklich? Bin ich wirklich so in meinem Leben mit diesem, meinem Gott, von dem ich eigentlich denke, ich bin einer, der ihn kennt, so unterwegs, dass ich sage, ja, ich weiß, was Gott gefällt und das will ich auch. Wenn es Gott gefällt, dann wer bin ich? Dann sollte es mir doch auch gefallen, dann muss es doch gut sein. Und ich merke, die Herausforderung ist, ich glaube, ich muss mich mehr mit Gott beschäftigen. Noch mehr. Um ihn noch besser kennenzulernen. Ich muss noch mehr, ich will noch mehr mit ihm reden und ich will noch mehr mit ihm rechnen. Weil er der Gott ist, dem das gefällt. Und die dritte Herausforderung ist das, was Gott gefällt, das, was mir gefällt. Und wie kann ich dazu etwas beitragen, dass diese Welt barmherziger wird? Dass in dieser Welt das Recht Recht bleibt und dass es in dieser Welt gerechter zugeht. Was kann ich dazu beitragen? Und ja, dann fallen mir schon Dinge ein, wo ich etwas dazu beitragen kann. Und ja, dann fällt mir ein, dass ich Gott ja auch darum bitten könnte, mir noch mehr zu zeigen, was ihm gefällt. Und dann merke ich schon wieder, es wird gefährlich. Aber wenn ich das bis zum Ende durchrechne, liebe Gemeinde, dann sage ich am Ende, da wäre es mir vor allem recht, dass auf meinem Grabstein das Richtige steht. Ich will nicht, dass da drauf steht, er war das größte Käpsele. Und ich will auch nicht, dass drauf steht, er war der Mächtigste. Was bringt mir das? Und ich will auch nicht, dass drauf steht, er hatte die tollsten Autos und die schönsten Häuser, er war der Allerreichste. Was bringt mir das? Aber wenn draufstehen würde, er war klug, er kannte Gott, dann wäre es mir sehr recht. Was wäre dir recht? Amen.